Schönen guten Tag, Geschwister.
Geschwister, wir müssen wissen, und das müssen wir im tiefsten unseres Herzens wissen, dass Gott uns niemals im Stich lassen wird. Er wird uns niemals abandonieren, niemals den Rücken kehren. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und wir werden ab und zu mal entmutigt. Das ist halt so. Und ob wir das zugeben wollen oder nicht, auch als Kinder Gottes werden wir ab und zu mal sogar sehr entmutigt, niedergeschlagen. Wir können sogar daran denken, dass Gott uns vielleicht doch den Rücken gekehrt hat, dass wir doch ganz alleine sind. Wir haben alle solche Zeiten erlebt, die werden wir wahrscheinlich auch noch erleben in der Zukunft. Vielleicht sind es Zeiten, wo wir nicht so sehr viel gebetet haben, nicht so sehr viel studiert haben. Und die Probleme scheinen uns viel zu groß zu sein. Die nehmen die Überhand. Und in solche Zeiten könnten wir die Frage stellen, hat Gott mich verlassen? Was ist dann hier los? So sind wir als Menschen, so tendieren wir dazu. Aber das sollten wir nicht machen. Das sollten wir niemals machen. Wenn wir in Gottes Wort schauen, wir sehen ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür bei seinem Diener David, der König David. Er scheint, wenn er irgendwas Schwieriges durchgemacht hat, und das war in seinem Leben sehr oft der Fall bei dem König David, sehr oft hat er dann angefangen, an Gott zu zweifeln. Ja, was ist, bin ich ganz alleine, hast du mich verlassen? Lesen wir im Psalm 13 und angefangen mit Vers 1. Psalm 13 und Vers 1. Oder ja, Vers 2. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Also der war ziemlich niedergeschlagen in diesem Punkt. Nun, zugegeben, der hat einige sehr, sehr schwierige Situationen durchgemacht. Aber einiges, ich sag nicht alles, aber einiges hat er auf sich selber gebracht. Und ist das auch nicht bei uns manches Mal der Fall, dass wir das auf uns selber bringen. Aber wenn wir das lesen hier im Psalm 13, können wir sehen, dass an diesem Punkt in seinem Leben David meinte, dass er tatsächlich allein war. Er meinte tatsächlich, dass er irgendwie von Gott getrennt war, dass Gott ihn abandoniert hätte. Eben weil er eine sehr, sehr schwierige Situation in seinem Leben durchmachte. Die Wahrheit ist aber, dass das nicht der Fall war. Er war nicht alleine. David war nicht alleine. Er wurde nicht von Gott abandoniert. Und wir werden niemals von Gott abandoniert. Er wird uns niemals den Rücken kehren. Wenn wir David wusste das auch, im tiefen Inneren wusste er das auch. Psalm 13, Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Also im tiefsten Inneren hat er doch gewusst, dass Gott da war. Aber mittendrin in den Verfolgungen hat er ab und zu mal doch diese Gedanken gehabt, ach, Gott hat mich verlassen. Beachten wir noch ein Ereignis in dem Leben von David, wo er angefangen hat, wiederum an Gott zu zweifeln, an der Liebe Gottes zu zweifeln, an Gottes Loyalität ihm gegenüber zu zweifeln. Gut, er wurde eine ganze Menge Feindlichkeit ausgesetzt, das ist klar. Es wurde höchstwahrscheinlich, nehme ich an, das ist meine persönliche Spekulation, aber höchstwahrscheinlich hat er nicht sehr viel drüber gebetet oder nicht genügend. Er hat den Kontakt mit Gott nicht so gehabt, wie es hätte sein sollen. Und in diesen Momenten von großer Entmutigung hat er in Psalm 42 was gesagt. Psalm 42 und angefangen mit Vers 10. Psalm 42, Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Vers 11. Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Und David auch meinte, ja, wo bist du denn? Er war entmutigt, er war deprimiert. Und da sehen wir auch in manchen Psalmen, da sehen wir, wie seine Einstellung sich verschlechtert hat, auf sehr negative Art und Weise. Er war sehr negativ geworden. Bis zum Punkt, dass er meinte, dass Gott ihn verlassen hätte. Aber kurz vor er den Tiefpunkt erreicht hatte, hat er sich daran erinnert, ja, aber Gott ist doch da. Der ist doch da, der ist immer da. Psalm 42, da könnten wir im Vers 1 lesen, oder Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Im tiefen Innern wollte er mit Gott diesen Kontakt noch haben, das ist klar. Also trotz den Schwierigkeiten, die er hatte, er wusste, wo er sich hinwenden musste, um Hilfe zu bekommen. An Gott. Er dachte wieder an die Verheißungen, die Gott seinem Volk gemacht hatte. Und wir müssen verstehen, Geschwister, wir müssen das gut verstehen. Und wenn wir nichts anderes aus dieser Predigt heute bekommen. Wir müssen verstehen, dass Satan und auch unsere menschliche Natur uns dazu verleiten, uns dazu drängen, wenn die Zeiten schlecht werden, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, die werden uns dazu drängen zu denken, ach, wo ist denn Gott? Ich bin ja ganz alleine. Er hat mich verlassen. Aber das ist Satan. Und das ist unsere menschliche Natur. Unsere menschliche Natur ist grundsätzlich das, was wir von der Welt aufgesaugt haben, zu uns genommen haben. Das kommt von Satan, nicht von Gott. Warum ist das eben? Und ich habe das in meinem Leben persönlich sehr oft gemerkt, aber auch bei anderen. Warum ist das? Wenn Prüfungen auf uns zukommen, schwierige Zeiten, wo wir einen engen Kontakt zu Gott haben müssten, dann hören wir auf zu beten oder beten wir weniger oder studieren wir fast gar nicht, lassen wir zur Seite Gottes Wort. Warum ist das? In die Zeiten, wo wir wirklich Hilfe und Kontakt zu Gott haben müssen, da lassen wir nach. Da lassen wir nach. Sehr oft, nicht immer, aber sehr oft ist das der Fall. Und dann haben wir, sagen wir mal, da schieben wir die Quelle zur Seite, praktisch. Die Quelle unserer Kraft, die Quelle, die uns die Kraft geben könnte, um den richtigen, um wieder aufzustehen und weiterzugehen. Nun schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel von David, wo er gesündigt hatte, das anerkannt hatte und bereut hatte. Aber während wir das lesen, wir sollen auch daran denken, er hat bereut, er hat gesündigt, er hat bereut, aber er musste immer noch die Konsequenzen leiden. Ja? Gott nimmt nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer die Konsequenzen weg. 2. Samuel, Kapitel 24. 2. Samuel, Kapitel 24, angefangen mit Vers 10. 2. Samuel, 24, angefangen mit Vers 10. 2. Samuel, 24, 10. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und das hat er auch. Das hat er auch schwer gesündigt. Wenn ihr notieren wollt, 1. Chronik, Kapitel 21, Vers 1. 1. Chronik, Kapitel 21, Vers 1. Da sieht man Satan. Es war der Satan, der ihn aufgereizt hat, das Volk zu zählen. Ja? Und er gab nach. Und warum? Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Die Bibel ist nicht ganz klar darüber. Weil, ich meine, das war keine einfache Sache, das Volk zu zählen, ja? Eine Volkszählung durchzuführen. Er müsste seine Generäle herausschicken mit militärischer Unterstützung. Und ja, warum wollte er wissen, wie viele Männer haben wir? Wollte er wissen, ja, wenn ich dann wenn ich Geld so pro Kopf haben will, wie viel Geld könnte ich einnehmen und so weiter? Wir wissen das nicht ganz genau. Auf jeden Fall wissen wir, dass Satan ihn dazu gereizt hat und dass er das gemacht hat und das war eine große Sünde. Und er kam zu sich und sah, ach, und das hat Monate gedauert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob 6 oder 9 Monate hat es gedauert. Es war keine schnelle Entscheidung und schnell durchgeführt. Aber dann nachher sah er, dass es falsch war. David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und das hat er auch. Das hat er eingesehen. Das war auch tatsächlich der Fall. Er hat sehr töricht gehandelt. Vers 11. Und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten, Davids Seher. Vers 12, geh hin und rede mit David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Gad, Vers 13, kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, willst du, dass 3 Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt oder dass du 3 Monate vor deinem Widersachen fliehen musst? Und sie dich verfolgen, oder dass 3 Tage Pest in deinem Lande sind. So, bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Und Vers 14, David sprach zu Gad, es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Also er erkannte Gott und seine Gnade ganz klar an. Und dann ein bisschen weiter. Und deshalb sage ich, ja, der hat gesündigt. Aber nicht nur er hat dann darunter gelitten. Und manches Mal sagen Leute, ach, ja, ich hab was Falsches gemacht, aber das ist nur ich persönlich, das geht anderen nicht an. Das können wir niemals bestimmen. Das können wir niemals wissen, wie andere darunter vielleicht Familienmitglieder oder andere Leute darunter gelitten haben. Wir sagen, oh, nein, das war nur ich. Nee, es könnte auch viele andere darunter leiden. Und hier in diesem Fall war das leider wirklich der Fall. Vers 15, da ließ der Herr die Pest über Israel kommen von morgen an bis zur bestimmten Zeit, sodass dem Volk starben. Von dann bis Beersheba 70.000 Mann. 70.000 Mann sind gestorben. Also, wenn David sich gedacht hätte, ja, wenn ich das Volk zähle, dann werde ich wissen, wie viele Leute wir haben. Er hat 70.000 Mann verloren. Warum hat Gott das gemacht? Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Aber inwiefern war Israel daran beteiligt, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Gott den Menschen geschaffen hat, und die sind gestorben und die werden auferstehen. Das wissen wir. Und er hat das Recht dazu, Gott. Er kann das machen. Auf jeden Fall, David hat sehr schwer gesündigt. Und dann hat er bereut. Er und das Land Israel, das Volk Israel, musste sehr, sehr, sehr teuer dafür bezahlen. Reue ist was sehr, sehr kraftvolles. Und auch in unserem Leben, die Reue ist ein kraftvoller Faktor. Aber wichtig ist, und das wissen wir schon, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Reue, wir müssen bereuen wollen. Das muss von uns kommen. Das kann uns nicht aufgezwängt werden. Ja? Wir müssen bereuen wollen. Die Reue muss. Wir bitten Gott darum, das ist klar. Wir bitten Gott darum, aber wir bitten ihn darum, uns Reue zu geben. Und dann bereuen wir. Das muss von uns kommen. Er wird uns das nicht aufzwingen. Wenn Gott einmal die Entscheidung macht, dass er mit uns arbeiten will, wenn wir dann antworten und wenn wir uns ihm untertänig machen, wenn wir die Entscheidung machen, ja, wir wollen tatsächlich den Weg Gottes gehen, wir wollen tatsächlich das Gesetz Gottes halten, wir wollen Gott gefallen, dann ruft er uns und wir werden zu seinen Kindern. Und er gibt uns dann den Heiligen Geist. Also Gott setzt uns praktisch in den Leib Christi als Mitglieder mit dem Heiligen Geist. Und von diesem Moment an, ist es sein Wunsch, dass wir es schaffen. Es ist sein Wunsch, uns zu helfen. Er führt uns. Er ist immer bei uns. Und wenn ich immer sage, das heißt, wenn es uns schlecht geht, wenn es uns gut geht, er ist immer bei uns. Psalm 145 und die Verse 8 und 9. Psalm 145. Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vers 9, der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seine Werke. Er liebt den Mensch, er hat den Mensch geschaffen. Er liebt uns. Wir sind, sagen wir mal, wir sind ein bisschen im Voraus, dadurch, dass er mit uns arbeitet, schön. Aber anderen werden uns folgen. Er liebt den Mensch, er liebt uns allen. Und er ist gnädig und barmherzig. Er ist immer bei uns. Wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, aber auch wenn wir nicht gesund sind, auch wenn es uns schlecht geht, er ist bei uns. Wenn wir eine freudige Periode im Leben haben, er ist dabei. Wenn wir leiden, sehr schwer leiden, wenn wir Verfolgung leiden, wir dürfen niemals sagen, nur wenn die Zeiten schwierig werden, oh Gott hat mich verlassen. Nein, das macht er nicht. Das macht er nicht. Die Realität der Situation ist folgendes. Wenn wir spüren, dass es eine Distanz zwischen uns und Gott gibt, dann müssen wir uns die Frage stellen, wer hat sich bewegt? Gott nicht. Gott ganz bestimmt nicht. Wir sind diejenigen, die von ihm ein bisschen weggetreten sind, Distanz erlaubt haben. Es liegt an uns. Er wird immer dabei sein. Und auch wenn wir ein bisschen zurückgetreten sind, dadurch, dass wir nicht viel gebetet haben, nicht viel studiert haben, keine Zeit für ihn hatten, so sagen wir mal. Das kann verbessert werden. Er nimmt keinen Abstand von uns. Wir manches Mal nehmen Abstand von ihm. Schauen wir uns jetzt in Jesaja Kapitel 49 ein paar Bibelversen hier, die menschliche Tendenz beschreiben, die Tendenz, sich entmutigt zu fühlen, die Tendenz zu meinen, dass Gott uns den Rücken gekehrt hat. Und in diesem Kontext, das ist Jesaja 49, fangen wir mit Vers 14 an. Jesaja 49, Vers 14, in diesem Kontext, da wird von Zion gesprochen, das ist die Kirche. Vers 14, Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meine vergessen. Und dann kommt die Antwort, Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Und wir wissen alle, nein, das ist unmöglich. Dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes und ob sie seine vergesse. So will ich doch deiner nicht vergessen. Vers 16. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Und das ist interessant. Ich meine, was bedeutet es, in die Hände habe ich dich gezeichnet? Wir wissen nicht ganz genau, wenn man die Kommentare sich anschaut. Manche sagen, es beruht auf eine Tradition. Einige Juden haben dann ein Bild von Jerusalem auf dem Palm, eingeätzt. Könnte sein. Oder aber, so einfach ist das ja, er hat uns in seinen Händen. Wir sind geborgen und sicher. Er hat uns in seinen Händen. Die Mauern sind immer da vor mir. Er ist besorgt, dass wir von Mauern umringt sind, dass wir sicher sind. Aber beachten wir hier den dogmatischen Ton von dieser Verheißung. Das ist interessant. Tatsache ist, dass wir das höchste Werk seiner Händen sind. Und dass Gott uns niemals den Rücken kehren wird. Er möchte gerne weiterhin mit uns arbeiten. Diese in die Hände habe ich dich gezeichnet. Das hat zu bedeuten, dass er uns liebt und dass er uns jeden Tag formt und hilft und führt. Er arbeitet mit uns. Wir sind in seinen Händen. Er moduliert uns. Er formt uns. Er führt uns. Er greift auch ein in unserem Leben. Gott würde sich niemals von diesem Werk abwenden, von dem Werk seinen Händen, das höchste Werk, niemals. Es gibt natürlich Mitglieder, wir wissen alle davon und einige von uns zählen uns dazu. Es gibt Mitglieder, die krank sind, sogar sehr krank, überall in der Welt. Das bedeutet aber nicht, dass Gott uns vergessen hat, niemals. Gott weiß ganz genau, wie es uns steht. Er weiß ganz genau, ob wir gesund sind oder nicht gesund sind. Wir wissen das manches Mal. Wir wissen, dass wir nicht gesund sind. Wir wissen aber nicht, was wir haben. Er weiß das ganz genau. Kann auch sein, dass er schon entschieden hat, den Punkt, wo er uns heilen wird. Das wissen wir nicht. Nee, wiederum die Tatsache, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir Prüfungen durchmachen müssen, das bedeutet überhaupt nicht, dass Gott uns irgendwie den Rücken gekehrt hat. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es zeigt, dass Gott mit uns arbeitet. Es zeigt ganz klar, dass er mit uns arbeitet. Wir müssen wahrnehmen, das müssen wir im Kopf gehen lassen, dass unsere Schwierigkeiten, unsere Prüfungen, die sind ständig vor den Augen Gottes. Er weiß ganz genau, was wir durchmachen. Er weiß, ob wir gesund sind oder nicht gesund sind. Er weiß, wo wir wohnen. Er weiß die Straße und die Hausnummer auch. Er weiß, was für eine Art Haus wir haben. Er weiß, was wir für Arbeit haben oder ob wir in Rente sind. Er weiß das alles. Er weiß, was wir während des Tages tun. Und er kann diese ganzen Informationen gebrauchen, um uns Lektionen beizubringen, um uns was zu lehren. Geistliche Lektionen natürlich. Er möchte gerne, dass wir in der Lage sind, uns geistlich zu verbessern, dass wir geistlichen Charakter entwickeln können. Nee, Gott weiß alles über uns. Er muss das. Wir sind sein Material. Er arbeitet mit uns. Er muss alles über uns wissen. Es gibt eine Bibelstelle, die besagt, dass er sogar unsere Haare gezählt hat. Ja? Nee, er weiß alle unsere Komplexen, alle unsere Sünden, unsere Kindheitstraumen, unsere Probleme, unsere Schwächen. Er weiß alles über uns. Wirklich alles. Und trotzdem allem hat er uns gerufen. Er hat uns gerufen, er hat uns in den Leib Christi gesetzt und wir sind Teil der Kirche und wir werden seine Kinder sein. Für immer. Nee, er kennt unsere Probleme und er ist immer da, um uns zu helfen, damit wir wachsen können. Ganz klar ist Gott bestimmt enttäuscht, wenn wir nicht das tun, was wir tun sollen. Bestimmt ist er enttäuscht. Aber das wird ihn nie dazu bringen, uns den Rücken zu kehren. Nie dazu bringen, uns zu abandonieren. Als er uns gerufen hat, er hat schon gewusst, ach, die werden weiterhin, was weiß ich, Sünden begehen und viele verschiedene Sachen in ihrem Leben erleben. Aber das dauert, es dauert. Man sagt, Rom wurde nicht in einem Tag gebaut. Geistlichen Charakter wird nicht sehr schnell gehen. Eigentlich dauert es ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang. Nee, auch wenn er enttäuscht wird, wenn wir stolpern, wenn wir etwas Falsches machen, wenn wir nicht das tun, was wir tun sollen. Das bewegt ihn nicht dazu, uns zu verlassen. Niemals. Sich von uns abzuwenden. Nein, das macht er nicht. Gott wird uns zurechtweisen. Aber auch dies, wenn er das macht, das ist in Liebe. Das ist, um uns zu helfen, damit wir geistlich wachsen können. Nun eine wichtige Frage. Wenn wir entmutigt sind, wenn wir sogar deprimiert sind, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir uns in eine kritische Situation befinden, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4 und Vers 16. Hebräer Kapitel 4 und Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wir werden ab und zu mal sehr viel Hilfe nötig haben. Das wissen wir schon. Wir sollen uns an Gott wenden mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wir müssen uns anstrengen. Wir können nicht einfach aufgeben und sagen, ach, und das sollen wir auch niemals machen. Ach, Gott hat mich verlassen oder er will nicht mit mir arbeiten. Nein, das stimmt nicht. Das wird niemals stimmen. Wir müssen uns aber anstrengen. Wir müssen was tun. Auch wenn wir niedergeschlagen sind. Auch wenn wir entmutigt sind. Auch wenn wir deprimiert sind. Wir müssen was tun. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Ja? Schon ein paar Mal in meinem Leben, war ich entmutigt und niedergeschlagen. Und ich weiß ganz genau, manches Mal, wenn man sich in so einem Zustand befindet, da kommt man nicht sofort spontan der Gedanke, ja, ich muss was tun. Nee, lieber, ach, ich kann ja gar nichts tun. Aber das Allermindestens wäre, zu Gott zu gehen im Gebet und sagen, hör mal Gott, ich bin so deprimiert oder ich bin so enttäuscht oder ich bin so entmutigt oder so niedergeschlagen, ich will gar nicht beten. Aber du weißt doch, dass ich dich brauche. Und dann bitten wir ihn um ein bisschen Kraft, um da rauszukommen. Bitten wir ihn um die Kraft, wieder beten zu können, wieder studieren zu können, Weil, wie gesagt, das ist sehr oft das Erste, was wegfällt. Und hier stand das, drum lasst uns hinzutreten, mit Zuversicht. Auch wenn wir das nicht so ganz mit Zuversicht tun können. Es ist interessant. Mit Zuversicht, das ist natürlich die Luther-Übersetzung. Ich glaube, was war das? Ein paar andere Übersetzungen haben das in mutiger Weise. Und deshalb sage ich, wenn wir nicht in der Lage sind, in mutiger Weise das zu tun, tun wir das wenigstens in unserer Schwachheit. Römer Kapitel 8 und Vers 26. Römer Kapitel 8. Warum sage ich sowas? Vers 26. Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also wenn wir uns nicht dazu fühlen, zu beten, dann beten wir trotzdem ein bisschen und sagen wir Gott, ich kann das nicht, helf mir. Und er wird uns helfen. Er wird eingreifen. Mit Zuversicht ist besser, aber wenn wir keine Zuversicht haben, wenigstens ein bisschen. Nee, wiederum, wenn wir uns in so einem Zustand befinden, wo wir einfach nicht wissen, was los ist, sollen wir uns an Gott wenden. Sollen wir uns an Gott wenden. Er weiß. Wenn wir das nicht wissen, er weiß. Wir haben unsere Gedanken, klar, und wir denken dies und jenes, und wir haben unsere menschlichen Gedanken. Aber die Gedanken Gottes sind ganz, ganz, ganz was anderes. Er hat das große Bild. Jesaja Kapitel 55, Vers 8, könnt ihr aufschreiben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also unsere Gedanken, sehr oft sind wertlos. Sehr oft sind sie wertlos, ja. Aber Gott, seine Gedanken, und wie können wir seine Gedanken wissen? Durch das Studium der Bibel, durch das Gebet, wenn wir ihn bitten, uns zu helfen. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Das ist so sehr wichtig. Auch wenn wir niedergeschlagen sind, auch wenn wir entmutigt sind. Gott vertrauen, zu ihm gehen, ihm sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, dass du das weißt. Ich weiß, dass du die Kraft hast. Gib mir bitte die Kraft, weiterzugehen. Psalm 9. Psalm 9. Und Vers 10. Psalm 9, Vers 10. Der Herr ist des Armen Schutz. Ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen wir, Vers 11, darum hoffen wir auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässt nicht, die dich, Herr, suchen. Solange wir in der Lage sind, den Herrn zu suchen, auch wenn das aus Schwachheit ist oder in Schwachheit ist, er verlässt nicht die, die ihn suchen. Niemals. Psalm 56, Vers 4. Psalm 56, Vers 4. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können wir Menschen tun? Auf uns ist kein Verlass. Auf mich selber, da ist kein Verlass. Nee. Auf Gott ist Verlass. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die uns ganz klar zeigen, was Gott für uns tun wird. Und die sehr, sehr klar unterstreichen die Tatsache, dass er seine Verpflichtung uns gegenüber ernst nimmt. Wenn wir getauft sind, wenn wir uns verpflichtet haben, seinen Weg zu gehen, sein Gesetz zu halten, uns zu taufen, das ist von uns aus eine Verpflichtung. Er verpflichtet sich selber auch an diesem Punkt, uns zu helfen, uns beizustehen. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, so eine kurze Liste von Bibelstellen zu haben. Und diese Bibelstelle dürfte drauf kommen. Gelobt sei Gott. Wir haben eine Hoffnung. Er ist barmherzig. Titus, Kapitel 3 und Vers 3. Angefangen mit Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Das ist eine Beschreibung von dem, was wir früher gemacht haben. Vielleicht nicht so einige schlimmer, einige weniger schlimmer, aber so waren wir. Waren verhasst und hassten uns untereinander. Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten. Nun, unsere Gerechtigkeit ist wertlos, das ist keine Gerechtigkeit. Nur die Gerechtigkeit Gottes zählt. Sondern nach seiner Barmherzigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Vers 6. Denn er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, Vers 7, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Vers 8, und das ist wichtig. Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. In der Guten Nachricht Übersetzung heißt das, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Ich meine, die Bedeutung können wir schon verstehen. Das ist offensichtlich, dass wir uns mit guten Werken hervortun sollen, dass wir das Richtige tun sollen. Früher waren wir nicht gerecht, waren wir böse, und Gott hat uns gerufen, er hat uns seinen Geist gegeben, und jetzt haben wir, er hat uns erfrischt, er hat uns, wie hieß das da, er hat uns erneut, wir sind wiedergeboren in dem Sinne. Nee, wenn wir daran arbeiten, den Kontakt, das Verhältnis mit Gott aufrechtzuerhalten, dann werden wir niemals von ihm getrennt werden. Niemals. Schauen wir uns mal in Römer Kapitel 8 eine sehr ermutigende Bibelstelle. Römer Kapitel 8 und Vers 35. Ich meine, das ist eine Bibelstelle, die viele Leute lesen, die wir auch schon sehr oft gelesen haben. Das ist aber wahr. Die hat mit uns zu tun. Vers 35, Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Nichts von dem, ja? Nichts von dem machen. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Solange wir den Wunsch in uns haben, seinen Weg zu gehen, können wir den Weg gehen. Auch wenn wir stolpern, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir von dem Weg abkommen, wenn wir wollen, den Weg weiterhin gehen, Gott wird das möglich machen. Johannes Kapitel 10, sehen wir eine andere Verheißung. Johannes Kapitel 10. Und Vers 27. Johannes Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 29. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ziemlich klar und deutlich. Niemand wird uns Gott aus seiner Hand reißen können. Aber das müssen wir auch bedenken. Wir sind die Einzigen. Ich in meinem Fall bin der Einzige, der mich aus den Händen Gottes reißen kann. Nur wir können das tun. Wir können es bewirken, dass wir von Gott wegkommen. Nur wir. Wir können das Heil verlieren durch unsere Taten, unsere Gedanken. Aber wenn sowas einkehrt, dann sind wir diejenigen, die Gott abandoniert haben. Er hat sich verpflichtet, uns niemals, niemals zu verlassen. Solange wir diesen Weg gehen, solange wir bereuen wollen, wird er bei uns sein. Er wird uns beistehen. Er wird uns helfen. Diejenigen, die schon einige Jahre in der Kirche sind, und das sind die meisten von uns, wir haben schon Mitglieder gesehen in der Vergangenheit, die sehr entmutigt waren, bis zum Punkt, dass sie die Kirche verlassen haben, weil sie am Ende keine Hoffnung hatten. Sie haben keine Hoffnung gehabt. Nun, ich kann nicht sagen, ich kenne nicht jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich sind sie irgendwie nachlässig geworden. Haben sie nachgelassen im Gebet, haben sie nachgelassen im Studium, haben sie nachgelassen, was weiß ich, im Sabbat halten. Die waren nicht mehr so ganz pingelig mit dem Gesetz Gottes. Das war ihnen nicht wichtig. Das wurde ihnen zu einer Sache, die nicht wichtig war. Und diese Probleme wurden zu unüberwindbaren Hindernissen in ihrem Leben. Am Ende haben sie die Kirche verlassen, haben sie Gott den Rücken verkehrt. Aber wiederum, wir müssen die Situation richtig verstehen. Wir sind, wir müssen richtig verstehen, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir durch unsere Probleme, wenn wir Distanz zwischen uns und Gott geben, wenn wir die Verbindung zwischen uns und Gott, das Verhältnis zwischen uns und Gott schwächen, Wir sind die Einzigen, noch nicht Gott, wir sind die Einzigen, die diese Verbindung trennen kann. Er wird das nicht machen. Er wird das niemals machen. Wir können das aber machen. Nee, wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen in seine Macht vertrauen, in seine Liebe vertrauen. Und wir müssen wissen, dass er das Richtige für uns tun wird. Wir sind in seinen Händen, das haben wir schon mehrmals gesagt. Er arbeitet mit uns. Und manches Mal in seinen Händen, er kann uns liebevoll halten und manches Mal züchtigen. Genau wie ein Eltern, wie ein Vater mit seinem Kind. Das Kind ist ganz brav, wird umarmt und dann später ist das Kind nicht so sehr brav und wird gestraft. Aber in Liebe. Unter den Menschen wird das nicht immer in Liebe gemacht, aber bei unserem Vater schon. Immer in Liebe. Nee, Gott wird mit uns arbeiten, auch in den schwierigen Zeiten. Auch wenn wir eine schlechte Einstellung haben. Er wird trotzdem mit uns arbeiten. Er wird immer bei uns stehen. Er wird seine Verpflichtung immer nachkommen. Jesus Christus hat versprochen, immer bei uns zu sein. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Eine Bibelstelle, die wir gut kennen. Philipper Kapitel 1, Vers 6. Und ich bin drin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Wiederum, wir haben Leute gesehen, die Kirche verlassen haben. Nicht kürzlich, aber durch den Jahren haben wir das ab und zu mal gesehen. Manche haben gemeint, ja, Gott hat seine Verheißungen nicht eingehalten. Stimmt nicht, aber die haben das gemeint. Wenn wir eine sehr schwierige Zeit durchmachen, sollten wir niemals denken, oh, Gott hat seine Verheißung nicht gehalten. Gott hat mich abandoniert, Gott hat mich verlassen. Er wird das niemals machen. Solange wir in der Lage sind, zurück zu ihm zu kommen, zu bereuen und zu sagen, Gott, helf mir, auch wenn wir so sehr schwach sind. Wenn wir bereit sind, uns ihm untertan zu sein, er wird uns helfen. Er wird uns immer helfen. Und wir haben auch ein Versprechen in Gottes Wort, dass er uns niemals verlassen wird. Das werden wir später lesen, am Ende. Nee, er wird nur dann mit uns aufhören, wenn wir erst einmal mit ihm aufgehört haben. Ja, ich glaube nicht, dass das bei jemandem der Fall ist, den ich kenne jetzt in der Kirche. Aber Hebräer Kapitel 10 und Vers 26. Hebräer Kapitel 10 und Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Mutwillig, vorsätzlich. Wenn wir vorsätzlich sünden. Und das bedeutet, dass wir praktisch entschieden haben, ja Gott, deine Gesetze bedeuten mir gar nicht mehr, ich werde machen, was ich machen will. Das ist mutwillig und vorsätzlich zu sündigen. Nee, das, was wir machen das auch aus Schwachheit. Diese Bibelstelle besagt nicht, dass, ja, wenn wir überhaupt sündigen, oder wenn wir anerkannt haben oder erkennen, dass wir sündigen. Wir erkennen das immer. Wir wissen schon, wenn wir sündigen. Wir wissen das. Aber mutwillig und vorsätzlich Gott den Rücken zu kehren, das dürfen wir niemals machen. Wenn wir das machen, dann muss er aufhören. Das bedeutet, dass wir rebelliös sind und dass wir nichts mehr an der Autorität Gottes halten. Das ist natürlich bei uns, bei den meisten von uns, wie gesagt, im Moment, ich kenne keiner, der so einen Fehltritt macht. Als ich in meiner Arbeit mit Gottes Volk hier, Madagaskar, England, USA, ich sehe Leute, die fehlerhaft sind. Ja, fehlerhaft. Die Schwächen haben, die sündigen. Und ich wünsche mir, dass diese Schwächen nicht existierten. Ich wünsche mir, dass meine Schwächen nicht existierten. Aber so sind wir eben, fehlerhafte Menschen. Aber Menschen mit Hoffnung. Menschen, die den richtigen Weg gehen wollen. Auch wenn wir schwach sind. Den richtigen Weg gehen wollen. Trotz unseren Problemen. Trotz den Prüfungen und Sünden. Gott hat sich verpflichtet, mit uns zu arbeiten, und er wird das weiterhin machen. Vielleicht ist die wichtigere Frage, wollen wir unserer Verpflichtung nachkommen? Sicher, das wollen wir. Sicher. Hebräer Kapitel 13, jetzt zum Schluss. Hebräer Kapitel 13 und mit Vers 5 angefangen. Hebräer Kapitel 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, bei Josué 1,5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das dürfen wir niemals vergessen. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wenn wir so eine Liste haben mit ermutigenden Bibelstellen, vielleicht könnte diese drauf kommen. Vers 6, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Das hatten wir schon mal gelesen. Vers 7, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Vers 8, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Nee, Gottes Verpflichtung uns gegenüber ist unwiderruflich. Unwiderruflich. Er wird uns niemals abandonieren, niemals den Rücken kehren, uns niemals vergessen. Solange wir uns bemühen, seinen Weg zu gehen, und auch wenn das in Schwachheit ist, solange wir das machen, wird er uns niemals verlassen. Wie ist unser Verpflichtungsgefühl ihm gegenüber? Wie steht es da? Ich meine, wir haben uns taufen lassen. Wir haben gesagt, ja, wir wollen deinen Weg gehen. Haben wir fest in unserem Sinn, dass wir ihn nie verlassen werden, dass wir ihn immer, bei ihm immer bleiben werden, egal was passiert? Das ist eine wichtige Frage für jeden von uns. Und solange wir das machen, wird er uns sicher in seinen Händen aufbewahren.